Um Medizin zu studieren, braucht man einen NC von 1,0. Wenn man endlich Arzt ist, ist auch schon das halbe Leben vorbei. Als Arzt hat man keine Sorgen mehr, weil man dann sehr viel Geld verdient. Wenn man Medizin studiert, hat man keine Freizeit mehr. Mit einem Medizinstudium verdient man anschließend immer sehr viel Geld. Diesen und vielen weiteren Mythen werden wir heute in dem Podcast rund um den Beruf des Arztes und des Medizinstudiums auf den Grund gehen und ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Dafür werde ich zunächst ein paar Basics zu dem Beruf erzählen, um uns alle auf denselben Stand zu bringen und anschließend weiter ins Detail gehen, wie zum Beispiel das Medizinstudium an sich und unterschiedliche Karrieremöglichkeiten. Zudem haben wir aber auch das Glück, uns ein paar interessante Interviewausschnitte aus zwei Interviews mit einer Medizinstudentin namens Kati und einer bereits promovierten Ärztin namens Margret anzuhören und somit auch über die Fakten hinaus bis hin zur Praxis und zum Alltag schauen zu können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Podcast und hoffe, dass ihr hiernach eurer Berufswahl einen Schritt näher seid. Zuallererst möchte ich den Beruf des Arztes, beziehungsweise genauer gesagt des Humanmediziners, allgemein vorstellen und auf die Aufgaben in diesem Berufsfeld eingehen. Um als Arzt arbeiten zu können, benötigt man einen Hochschulabschluss in Humanmedizin sowie die ärztliche Approbation. Zu den Aufgaben eines Arztes gehört das Untersuchen von Patienten, das Erheben von Befunden und Diagnostizieren von Krankheiten. Zudem führen Ärzte Vorsorgeuntersuchungen und medizinische Behandlungen durch. Dazu gehört zum Beispiel das Festlegen von Therapiemaßnahmen und Dokumentieren von Diagnosen und Behandlungsverläufen. Darüber hinaus beraten sie Patienten zum Beispiel bei Möglichkeiten, Erkrankungen bzw. Schädigungen des Körpers vorzubeugen. Wird im ärztlichen Notdienst gearbeitet, so muss auch Soforthilfe geleistet und lebenserhaltende Maßnahmen durchgeführt werden. Ein Aufgabenteil, der oft vergessen wird, sind die organisatorischen bzw. verwaltenden Arbeiten. Zu den Aufgaben eines Arztes gehören nämlich auch das Dokumentieren von Behandlungsverläufen, die Gutachtenerstellung und das Überwachen der Leistungsabrechnung. Nach dem Abschluss des Humanmedizinstudiums gibt es mehrere Möglichkeiten, den Beruf des Arztes auszuüben. Zum einen gibt es die Möglichkeit, in Praxen, Kliniken und Rehabilitationszentren zu arbeiten. Aber zum anderen gibt es auch die Variante des Arbeiten im medizinischen Labors. Außerdem gibt es die weitere Möglichkeit, im Pflegeheim, Hospiz oder bei Alten- und Krankenpflegediensten tätig zu sein. Zunächst einmal werden wir uns jetzt das Medizinstudium grundsätzlich anschauen. Dafür werde ich zuerst Voraussetzungen für das Studium erläutern. Um Humanmedizin studieren zu können, benötigt man die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, auch Abitur genannt. Die Alternative dazu ist eine dreijährige Berufsausbildung sowie eine anschließende dreijährige Berufstätigkeit oder ein bereits absolviertes Studium im medizinischen Bereich. Das Medizinstudium ist in der Regel durch den NC zulassungsbeschränkt, da weniger Studienplätze zur Verfügung stehen, als Studieninteressierte vorhanden sind. Die Bewerbung an den Universitäten für das Humanmedizinstudium erfolgt vorwiegend über die Stiftung für Hochschulzulassung. Die Bewerbung und auch Zulassung erfolgt über drei verschiedene Kategorien. Zum einen der Abiturbestenquote, an die 30% der Studienplätze vergeben werden, außerdem die Eignungsquote, die früher jedoch die Wartezeit war, aber nun seit Sommersemester 2020 gilt, an die 10% der Studienplätze vergeben werden. Und die letzte Variante, einen Humanmedizin-Studienplatz zu ergattern, ist die Auswahl der Hochschulen. Dies ist die wichtigste Quote, denn in dieser werden insgesamt ganz 60% der Studienplätze vergeben. Die einzelnen Universitäten achten bei der Entscheidung in erster Linie auf die Qualität deiner Abiturnote und ziehen dabei gegebenenfalls auch das Auswahlgespräch in Betracht. Ein gutes Ergebnis in dem Test für medizinische Studiengänge, auch TMS genannt, ist auch ein Vorteil, da dadurch die Eignung für das Medizinstudium beurteilt werden kann. Zudem werden natürlich auch bereits vorhandene Berufsausbildungen sowie Tätigkeiten oder außerschulische Leistungen in Betracht gezogen, aber auch abgeleistete Dienste, zum Beispiel in Form eines FSJs. Wird man an den staatlichen Universitäten aber leider trotzdem nicht angenommen, so gibt es auch noch die Möglichkeit, im Ausland oder an privaten Hochschulen zu studieren, die dann teilweise aber sehr hohe Studiengebühren verlangen und außerdem spezielle Aufnahmebedingungen haben. Die Anforderungen für das Medizinstudium sind also alles in allem schon ziemlich hoch. Jedoch ist es auch möglich, ohne ein 1,0 Abitur Medizin zu studieren, durch die unterschiedlichen Möglichkeiten an einen Studienplatz zu gelangen. Auch Kathi wollte unbedingt Medizin studieren, was aber leider durch ihren NC an staatlichen Unis nicht möglich war. Aber ich würde sagen, du stellst dich am besten einfach mal kurz vor, Kathi.
Hallo, ich bin Kathi. Ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Hamburg und habe hier auch mein Abitur gemacht. Und ich studiere im zweiten Semester an der Medical School Hamburg. Genau, ich habe mich für die Uni entschieden, im Endeffekt, die mich angenommen haben. Und genau, weil ich dort auch eine deutsche Approbation machen kann. Genau, deswegen habe ich mich für diese Uni entschieden und bin auch sehr, sehr zufrieden.
Das hört sich doch schon mal spannend an. Kannst du vielleicht einfach noch mal kurz erzählen, wie du darauf gekommen bist, Medizin zu studieren? Und wie der Bewerbungsprozess bei dir so ablief?
Genau, also erstens zur Frage, warum ich mich entschieden habe, Medizin zu studieren. Ich habe in der, also ich war halt, hatte schon immer so ein Interesse daran und fand es schon immer sehr interessant. Aber so richtig auf den Geschmack kam ich erst in meinem Sozialpraktikum im Dementenheim in der 10. Klasse. Und dann dachte ich mir so, oh, das ist wirklich eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, im medizinischen Bereich zu arbeiten. Und dann war mein Abi aber immer, also ich wusste immer, ich werde niemals ein 1-0 Abi schaffen. Deswegen war mir schon immer klar, okay, das wird voraussichtlich nicht passieren. Und mir war, okay, ich will nach dem Abi unbedingt ein Pflegepraktikum machen, um für mich zu wissen, ich will auf jeden Fall Medizin studieren oder ich will es auf jeden Fall nicht. Und dann habe ich tatsächlich das Pflegepraktikum nach dem Abi gemacht und es hat mir so viel Spaß gemacht, im Krankenhaus zu arbeiten, dass ich dachte, okay, ich muss um 100%, egal wie es klappt, muss ich Medizin studieren, obwohl mein Abi tatsächlich sehr, sehr, sehr schlecht war. Genau, dann habe ich nach einem Jahr nach dem Abi, also ich habe dann quasi ein Jahr Pause gemacht, oder habe ich mein Pflegepraktikum gemacht und noch andere Praktikas und gejobbt. Und dann ein Jahr nach dem Abi habe ich dann in Ungarn angefangen, das Vorsemester zu machen, weil in Ungarn konnte man auch relativ NC-frei Medizin studieren oder anfangen. Und dann habe ich das Vorsemester gemacht für ein halbes Jahr. Und in der Zeit hatte ich mich dann an der MSH beworben, weil die dann da gerade aufgemacht haben und wurde dann zum Gespräch eingeladen und bin dann dort hingekommen und wurde angenommen. Und der Anmeldungsprozess war dann so, also für Ungarn musste ich einfach nur meine Sachen einreichen und für das Vorsemester wird eigentlich jeder genommen, der ein Abitur hat. Und beim Anmeldungsprozess an der MSH war es so, ich musste ein Motivationsschreiben abgeben und noch typische Bewerbungsunterlagen. Und dann hatte ich einen Testat, also einen Test mit Grundlagen der Naturwissenschaften. Der war sehr ähnlich aufgebaut wie der TMS, haben viele berichtet. Und dann gab es noch ein Gruppengespräch, also wo man quasi mit verschiedenen Menschen in einen Raum kommt, also und mit denen quasi ein Simulationsgespräch führt und man quasi im nicht-medizinischen Kontext Entscheidungen treffen muss. Und bei mir war das zum Beispiel, dass man geht im Wald spazieren, alleine, ohne Handy, ohne alles und ein Kind fällt in einen Bach und was macht man dann? Und dann mussten wir 5 Leute so miteinander interagieren, dass jeder mal zu Wort kommt oder dass wir alle auf einen Lösungsansatz kommen und das dann noch eben vortragen. Alles dann vor Psychologen sozusagen. Und also dann gab es noch das Einzelgespräch, das hat auch den größten Wert und da spricht man quasi mit einem Psychologen und einem Arzt. Also es war bei sehr viel unterschiedlich. Bei mir war das Gott sei Dank sehr, sehr locker. Die waren sehr, sehr nett und meinten einfach, ich soll einfach erzählen, warum ich Medizin studieren will und was meine Motivation eigentlich dahinter ist. Und genau, das habe ich dann auch gemacht und wurde dann zum Sommersemester 2020 angenommen. Genau, bin jetzt am Ende des zweiten Semesters.
Nun werde ich noch etwas genauer auf das Humanmedizinstudium eingehen und über die Dauer und Inhalte des Studiums sprechen. Zunächst einmal muss klar sein, dass man sich mit einem Humanmedizinstudium für eine vergleichsweise lange Studienzeit entscheidet, nämlich ca. 12 Semester, also umgerechnet 6 Jahre. Das Studium ist grundlegend in 3 Teile aufgeteilt, die 2 Jahre lange Vorklinik, der 3 Jahre lange klinische Teil und das praktische Jahr. Die Vorklinik bezieht sich auf die Vermittlung der sozialen und biologischen Grundlagen, ist also eher theoretisch aufgebaut. Hierzu gehört die Anatomie des menschlichen Körpers, seine physiologischen Funktionen und seine biochemischen Grundlagen, also Fächer wie Biologie, Chemie und Anatomie, welches auch noch den sogenannten PrEP-Kurs beinhaltet, bei dem an Körperspendern gearbeitet wird. Zur Vorklinik gehört außerdem noch eine Erste-Hilfe-Ausbildung, ein 3-monatiges Pflegepraktikum und der erste Abschnitt der ärztlichen Prüfung zum Ende des 4. Semesters, das sogenannte Physikum. Kathi wird uns nun über ihre Erfahrungen der ersten 2 Semester erzählen, also welche Fächer ihr gut gefallen und ob sie das Studium als sehr stressig empfindet.
Also ich muss sagen, ich war in der Schule sehr, also ich hatte Physik und Chemie seit der 10. bzw. 9. Klasse nicht und Bio hatte ich halt als grundlegendes Fach. Da fand ich auch nur Sachen wie Neurologie interessant, oder Genetik mal interessant, aber die anderen Fächer, die fand ich halt doof, so auch im Bio und die anderen Themen. Und Genau, deswegen hatte ich, muss ich auch ehrlich sagen, ich denke, es geht vielen so, da hatte ich so ein bisschen Angst vor Physik oder Chemie oder Bio auch im Studium, weil es ja dann doch sehr naturwissenschaftlich ist. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich 100%, also 1 Milliarde% zufrieden. Ich habe in Ungarn besonders gelernt, wie ich eigentlich lerne und wie lerne ich besonders für solche Fächer wie Chemie und Physik. Und man muss auch dazu sagen, das Abi sagt da wirklich nicht viel aus und auch die Erfahrung in der Schule sagt darüber nicht viel aus, ob man das kann oder nicht, weil im Nachhinein merke ich, wie sehr es mir Spaß macht, auch für Chemie zu lernen oder auch für Physik zu lernen oder auch Bio zu machen, obwohl ich das in der Schule eigentlich immer abgelehnt habe. Und im Nachhinein, genau, habe ich daran sehr viel Gefallen gefunden. Und meine Lieblingsfächer aktuell sind Physiologie. Das ist quasi die Lehre des, nicht Lebens, aber quasi wie Prozesse im Körper ablaufen. Und zwar nicht auf einer biochemischen Ebene, sondern mehr auf einer physikalischen Ebene. Das heißt viel mit Drücken und Volumen und wie fließt das Blut durch den Körper und so weiter. Also das ist bis jetzt mein absolutes Lieblingsfach. Es ist super interessant, auch wenn es etwas anspruchsvoller ist. Und mein am liebsten wenigstes Fach ist, glaube ich, würde ich jetzt sagen, mikroskopische Anatomie. Das ist halt persönlich finde ich so ein bisschen langweilig, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Also, oder Psychologie ist bis jetzt auch noch nicht so spannend, aber vielleicht kommt das ja noch. Also, genau, so würde ich das bis jetzt einschätzen. Und das Studium empfinde ich nicht als stressig. Im Gegenteil, also ich mag es ganz gern, dass man, also man hat ja im Medizinstudium eine 80-prozentige Anwesenheitspflicht. Also man muss halt oft da sein und man muss viel daran teilnehmen und es ist halt sehr praktisch. Aber genau das gefällt mir eigentlich dran. Es ist nicht so, dass man quasi so ein bisschen vor sich hintreibt, sondern man muss halt immer am Ball bleiben. Und genau das gefällt mir eigentlich. Also ich finde, es ist jetzt kein schlimmer Stress und auch beim Lernen ist es jetzt kein schlimmer Stress, auch wenn es halt sehr, sehr viel Stoff ist. Man hat ja trotzdem Gefallen dran und man weiß ja, wofür man das macht. Und deswegen ist es ein schöner Stress, aber kein negativer. Und es ist echt nicht so schlimm, wie man es sich eigentlich immer vorstellt. Genau.
Das klingt doch schon mal sehr interessant. Also mich würde jetzt noch interessieren, wie du so den ersten PrEP-Kurs empfunden hast. War es sehr herausfordernd für dich, an den Körperspendern zu arbeiten, oder hat man sich da schnell dran gewöhnt?
An meiner Uni gibt es leider so keinen PrEP-Kurs, wie man das eigentlich kennt. In Ungarn durfte ich einmal mit zugucken. Das fand ich gar nicht abschreckend. Also das fand ich sogar sehr interessant. Genau. Und eigentlich hätten wir jetzt einen PrEP-Kurs in der Art gehabt, aber leider aufgrund von Corona wäre das jetzt dann doch nicht möglich gewesen. Also wir hätten quasi ein Herzen präpariert oder so ein einzelnes Organ. Aber leider, genau, ging das wegen Corona nicht. Ja, aber als ich den Körper gesehen habe oder so, oder auch als wir mal im OP mitstehen durften, war das ziemlich cool. Also ich fand das sehr, sehr bewundernswert und sehr, sehr toll, aber nicht abschreckend. Also es ist tatsächlich, finde ich, weckt das sogar das Interesse mehr. Und im Nachhinein, klar, der erste Eindruck ist immer krass, aber danach, nach ein paar Sekunden, fällt das dann weg. Man blendet das so ein bisschen aus und dann sieht man nur so den menschlichen Körper und nicht, dass da eigentlich ein Mensch liegt, also wenn man vielleicht versteht, was ich meine. Genau, es ist tatsächlich eher bewundernswert und faszinierend als erschreckend.
Auf die eben beschriebene Vorklinik folgt dann der sogenannte klinische Teil, der sich der theoretischen wie auch praktischen Ausbildung in der klinischen Medizin widmet, wie zum Beispiel der klinischen Untersuchung und der medizinischen Mikrobiologie im ersten Abschnitt. Im zweiten Teil der Klinik sind die Inhalte mehr auf die ärztlichen Fachrichtungen orientiert, wie zum Beispiel der Chirurgie, Allgemeinmedizin und Neurologie. Zudem beinhaltet der klinische Teil auch noch ein Praktikum, die sogenannte Formulatur, die in 4 einmonatige Pflichtabschnitte in verschiedenen Fachbereichen absolviert werden. Und noch das Hammer-Examen, der zweite Abschnitt der ärztlichen Prüfung am Ende des 10. Semesters. Der letzte Teil des Medizinstudiums ist das praktische Jahr. Das sind 3 Pflichttertiale in Universitätskliniken und Lehrkrankenhäusern aufgeteilt ist. Hier soll vor allem der Kontakt mit Patienten in einer Klinik und die Tätigkeiten für den späteren Arztberuf durch das Übernehmen einfacher Aufgaben geübt werden. Auf dieses praktische Jahr folgt dann der dritte Abschnitt der ärztlichen Prüfung, der mündliche und praktische Teil. Nach der Absolvierung des Studiums wird dem Mediziner dann die ärztliche Approbation erteilt und man darf den Berufstitel Arzt tragen. Dem Doktortitel setzt die Doktorarbeit mit entsprechender Dissertationsprüfung voraus. Nun haben wir nochmal das Glück, etwas über Margret selbst und ihre Erfahrungen als Ärztin zu berichtet bekommen. Am besten würde ich sagen, stellst du dich einfach mal kurz vor.
Ich bin Hals-Nasen-Ohrenärztin und ist ja so eine kleine Nische, würde ich sagen. Ich bin seit 25 Jahren als Ärztin tätig, habe angefangen 89 studiert, direkt nach dem Abitur und bin jetzt in der Praxis offiziell seit 2006, habe einen eigenen Kassensitz, war vorher in der Klinik im UKE, in der Uniklinik war ich lange, habe dort einen Facharzt gemacht und habe eine Gemeinschaftspraxis mit meinem Mann, was auch ein bisschen ungewöhnlicher ist, es nimmt wieder zu. Und ja.
Da wir nun gerade von Kathi schon ein bisschen was über das Studium erfahren haben, würde ich mich freuen, wenn du einfach noch ein bisschen was über dein praktisches Jahr erzählst. Also wo hast du das absolviert und wie hat dir das so gefallen?
Es war ja damals, ich glaube, dreigeteilt, aber jetzt ist es nochmal weiter aufgeteilt. Ja. Wir hatten ja einen chirurgischen, einen Teil Innere und ein Wahlfach. Mhm. Und ich bin für die Chirurgie nach Amerika gegangen, weil ich dachte, Chirurgie will ich auf keinen Fall machen, war ich in Pennsylvania. Innere habe ich hier in Hamburg damals in Barmbek gemacht. Und als Wahlteil habe ich HNO. Ach einfach so, mal ja. probiert, weil ich dachte, was fehlt mir noch? Und da bin ich nach HNO hängen geblieben. Also es war wirklich Zufall, HNO, da hatte ich ein bisschen Chirurgie, ein bisschen Diagnostik. HNO hat ja viel auch mit Neurologie zu tun, viel mit Kindern zu tun, viel mit Stimme, sodass du da, und da bin ich nach HNO hängen geblieben.
Ja, also wirklich reiner auch Zufall. Auch hier in Hamburg dann?
Ja, ja. War wirklich Zufall, ja.
Nachdem wir uns nun gerade mit dem Humanmedizinstudium an sich beschäftigt haben, gehen wir jetzt zu den beruflichen Perspektiven mit einem abgeschlossenen Medizinstudium über. Grundlegend kann gesagt werden, dass es viel mehr Perspektiven gibt, als allgemein bekannt sind, da die Berufsmöglichkeiten heute vielseitiger denn je sind. Deswegen werde ich im Folgenden einfach mehrere Möglichkeiten erklären, um vielleicht auch noch nicht so bekannte Möglichkeiten aufzuführen. Bevor man eine richtige Karriere als Arzt antritt, muss man sich dann für oder gegen eine Promotion zum Dr. Med entscheiden, was ein Nachweis zur Befähigung zu besonders vertiefter wissenschaftlicher Arbeit ist. Die erste besonders populäre Möglichkeit ist dann die Karriere im Krankenhaus, bei der man sich nach der Approbation zu einer weiteren 5- bis 6-jährigen Facharztausbildung und somit einer Fachrichtung entscheidet. Dort arbeitet man dann zunächst als Assistenzarzt, kann aber nach der Facharztausbildung zum Ober- oder Chefarzt aufsteigen. Nun wird uns Margret etwas über ihren Berufsweg nach ihrem abgeschlossenen Studium erzählen.
Von wann bis wann warst du denn dann erstmal in der HNO-Abteilung am UKE?
War ich von 95 bis 2001. Und tatsächlich habe ich ja meinen Mann kennengelernt. Auch ein Klischee, das war mein Oberarzt. Und dann bin ich auch recht schnell schwanger geworden. Und dann wollte ich eigentlich in der Klinik einsteigen nach dem ersten Kind. Aber es war die Phase noch so, vielleicht war der Chef auch zu altmodisch, Frau mit einem Kind, Vollbetrieb, ja, da sind sie in der Ambulanz. Und dann hat der Niki schon die Praxis gehabt, dann bin ich in der Praxis gestiegen. Ja.
Eine weitere Möglichkeit ist es, als niedergelassener Arzt zu arbeiten, indem man eine eigene Praxis eröffnet oder in Ärztehäusern und Gemeinschaftspraxen tätig ist. Da Margret eine Gemeinschaftspraxis mit ihrem Mann führt, hat mich auch hier wieder interessiert, wie so ihre Arbeit in der Praxis aussieht.
In der HNO ist es so, dass ganz, ganz viel natürlich auch Grundversorgung, also von, klingt blöd, Ohren sauber machen, weil Menschen kommen mit verstopften Ohren, fängt an, weil die oder wegen Hörgeräten oder dann hast du ganz viel mit Kindern mit Mittelohrentzündung zu tun im Winter. Du hast ganz viele Infekte normalerweise. Im Winter sind wir eine richtige Infektpraxis mit Mandelentzündung, Mittelohrentzündung, Nebenhöhlenentzündung. Wir haben wir haben viele Notfälle, wir haben natürlich auch Verletzungen, wir haben wieder mal Ohrmuschelblutergüsse, wir haben Nasenbeinfraktur. Natürlich ganz viel mit der Stimme zu tun, Patienten, die heiser sind. Wir haben viele Patienten mit Gleichgewichtsstörungen, weil das Gleichgewichtsorgan gehört ja bei uns ganz zu. Wir haben Patienten mit Allergien, Allergologie gehört bei uns mit rein. Wir haben ein großer Schwerpunkt ist Allergiediagnostik, ja. Prickteste, Blutabnahmen, Hyposensibilisierung. Natürlich, ich sage das auch viel ältere Leute, wir haben natürlich auch Krebsversorgung. Also muss immer im Hinterkopf, darfst den Krebs nicht übersehen. Stimmband, Kehlkopfkrebs, das sind die Leute mit den Kanülen hier.
Nun kommen wir nochmal zu einer ganz anderen Möglichkeit, und zwar Mediziner in der Arbeits- und Betriebsmedizin zu werden. Hier beschäftigt man sich vor allem mit arbeits- und umweltbedingten Gesundheitsschäden und versucht eine Schnittstelle zwischen Arbeitsumfeld und Arbeitnehmer zu bilden. Eine aufstrebende Branche, vor allem im Laufe der Digitalisierung, ist zudem die Medizininformatik. Hier beschäftigt man sich besonders mit Entwicklungen und Implementierungen von Softwares und ist im Support und Vertrieb tätig, wofür aber fundierte IT-Kenntnisse notwendig sind. Eine weitere Branche ist das medizinische Qualitätsmanagement, das sich vor allem auf das Klinikmanagement bezieht und wo es um qualitätssichernde Maßnahmen geht. Hier sind besonders betriebswirtschaftliche Kenntnisse wichtig, um administrative Abläufe optimieren zu können. Auch das Versicherungswesen bietet Chancen für Mediziner. Hier liegen die Aufgaben vor allem bei evidenzbasierten Bewertungen medizinischer Risiken sowie Risiko- und Leistungsprüfungen. Man ist also an der Entwicklung wirtschaftlicher und kundenfreundlicher Versicherungslösungen beteiligt. Auch Ämter und Behörden bieten Arbeitsstellen für Mediziner. Die Tätigkeiten befinden sich vor allem im amtsärztlichen Dienst der Gesundheitsämter der Kreise, im sozialpsychiatrischen und sozialpädiatrischen Dienst. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel die Einstellungsuntersuchung,
oder die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit. Die letzte Option ist es, in der Pharmabranche tätig zu sein. Hier ist man dann für die klinische Forschung und Arzneimittelentwicklung verantwortlich und Tätigkeiten reichen vom Marketing über die Forschung und Entwicklung bis hin zu Zulassung und Vertrieb. Da wir uns nun über viele Karrieremöglichkeiten informiert haben, hören wir uns nochmal an, welchen Berufsweg Kathi vorhat einzuschlagen und warum.
Also da bin ich mir noch nicht so ganz 100% sicher. Das kann immer wieder abweichen, aber ich persönlich würde gerne in die Neurologie gehen. Ich habe da auch mein Pflegepraktikum gemacht und auf der Kinderneurologie und einmal auf der richtigen Neurologie. Und ich habe daran einfach in dem Fachbereich schon immer sehr viel Interesse gefunden und immer sehr viel Spaß. Also ich finde es super interessant, auch wenn es sehr, sehr anspruchsvoll ist und sehr schwierig, dass so eins der schwierigen Fachbereiche ist. Es ist einfach sehr, sehr interessant und man weiß einfach nie. Also bei jedem Menschen hat ein Schlag einfach andere Folgen oder die Regeneration ist immer super unterschiedlich, besonders bei Kindern. Das kann in die eine Richtung und auch in die andere Richtung gehen und deswegen, genau, finde ich das sehr, sehr interessant und es ist gar nicht eintönig. Also ich glaube, kein Fachbereich ist wirklich eintönig, aber manche sind so ein bisschen routinehaftiger und andere eher weniger und ich denke, die Neurologie gehört zu denen, die am wenigsten routinebehaftet sind und ich finde, das ist auch das, was den Beruf so ausmacht, dass man nie eine Routine hat, weil jeder Mensch auch anders ist und deswegen habe ich mich auch für das Studium München unter anderem, aber auch eben für den Fachbereich würde ich mich am liebsten bis jetzt später entscheiden.
Dass Ärzte nicht schlecht verdienen, das ist kein Geheimnis. Aber was sie genau in den unterschiedlichen Bereichen verdienen, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Auch hier muss man sich nochmal ins Gedächtnis rufen, dass der Begriff Arzt nur eine allgemeine Sammelbezeichnung ist und Ausbildung und Position stark variieren, weshalb man keine pauschale Aussage über das Gehalt von Ärzten ohne Differenzierung machen kann. Wie aber auch schon vorher gesagt, haben Ärzte meist ein ziemlich hohes Gehalt aufgrund der enormen Anforderungen und der langen Ausbildungsdauer. Man kann aber ungefähr sagen, dass je Arztpraxis die Reinerträge durchschnittlich bei 258.000 Euro pro Jahr liegen. Bei Hausärzten, wie zum Beispiel Allgemeinmedizinern, liegt der Reinertrag ungefähr bei 227.000 Euro pro Jahr. Jedoch sind bei den unterschiedlichen Fachausrichtungen deutliche Gehaltsunterschiede zu erkennen. Betrachtet man zum Beispiel die Reinerträge für niedergelassene Ärzte, so fällt besonders die Fachrichtung Radiologie auf, in der dieser 373.000 Euro durchschnittlich pro Jahr beträgt. Vergleicht man diesen mit dem Durchschnittsgehalt der Neurologie von 180.000 Euro, sind deutliche Gehaltsschwankungen zu erkennen. Arbeitet man zwar auch als niedergelassener Arzt, aber angestellt in einer anderen Praxis, so sind die Gehälter ziemlich ähnlich wie im Krankenhaus. Assistenzärzte bekommen im Krankenhaus ungefähr 55.000 Euro pro Jahr plus Zulagen. Bei Fachärzten liegt das Gehalt ungefähr bei 85.000 Euro im Jahr und bei Oberärzten bei 115.000 Euro. Bei Chefärzten liegt das Gehalt pro Jahr ungefähr bei 288.000 Euro. Auch im Krankenhaus sind also deutliche Gehaltsschwankungen zu erkennen, die jedoch eher von der Position des Arztes abhängen. Allgemein kann jedoch die Aussage getroffen werden, dass niedergelassene Ärzte deutlich mehr verdienen als Ärzte, die im Krankenhaus arbeiten, was jedoch sehr von der Praxis abhängig ist. Um jetzt auch noch auf andere Aspekte der einzelnen Fachrichtungen einzugehen, habe ich Margret nochmal gefragt, warum sie sich schlussendlich für die HNO-Abteilung entschieden hat und nicht für eine andere Abteilung.
Das war eine ganz tolle Abteilung. Der alte Chef von uns, unser Koch, den kennen manche auch, war ein Chef doch vom alten Stil. Es war damals vielleicht eine Übergangsphase mit Frauen und Männern. Es waren sehr wenig Frauen in der Abteilung. So ein bisschen Sonderstatus gehabt. Und das war eine sehr stimmige Abteilung. Wir waren einmal im Jahr sogar Skifahren. Tatsächlich, also erstmal mit dem Ursprung, war es auch ein tolles Klima in der Abteilung. Sehr entspannt. Dann diese Mischung aus operieren können, aber nicht müssen. Wir müssen ja auch, aber eben übersichtlich. Das war ein Facharzt, der nicht ganz so lang damals war. Damals konntest du noch 4 Jahre den Facharzt schon machen. Innere 5 bis 6 Jahre Chirurgie, glaube ich, damals 5 bis 6 Jahre. Mhm. Plus, dass du auch viele Nischen hast. Eben die Gleichgewichtsdiagnostik, die Hördiagnostik, Sprachstörungen, Sprechstörungen, kindliche Hörstörungen, eben Tumor, das ist viel Krebs-HNO. Also wenn du willst, kannst du auch Tumorforschung oder auch hast viele Krebs-OPs gehabt. Aber auch so Fissel-OPs wie so kleine Ohroperationen. Du hast natürlich die ganze Nebenhöhlenchirurgie. Zum Beispiel mein Mann hat auch plastische Chirurgie dazu gemacht. Du kannst die ganzen Nasen, du kannst auch die Anlegeohren machen. Also man konnte auch diesen Zusatzbereich plastische Chirurgie abdecken.
Nun haben wir uns eigentlich so gut wie alle grundlegenden Fakten zum Beruf des Arztes angeschaut und gehen nun weiter über zu wichtigen Eigenschaften für den Beruf. So könnt ihr dann abwägen, ob der Beruf für euch in Frage kommen würde, indem ihr noch die vorher aufgeführten Voraussetzungen mit einbezieht. Wichtige Eigenschaften schon bereits im Studium sind die Selbstdisziplin, da man sich selbstständig viel Lernstoff erarbeiten muss und außerdem sind auch naturwissenschaftliche Kenntnisse beziehungsweise ein naturwissenschaftliches Interesse sinnvoll, da sich vor allem die Vorklinik um diese Fächer dreht. Zudem ist eine starke Willenskraft und ein starkes Durchhaltevermögen auch sehr wichtig, da man schon im Studium, aber später auch im Beruf oft an seine Grenzen kommt, dafür also wirklich sehr von dem Beruf überzeugt sein muss. Für die Praxis benötigt man grundlegende körperliche Anforderungen, wie Fingerfertigkeit, Unempfindlichkeit gegenüber Blut, aber auch Gerüchen, und man sollte einigermaßen fit sein. Zudem ist die Sozialkompetenz sehr wichtig, da man gut mit Menschen umgehen können sollte, also eine gewisse Kontaktfreude, Empathie, Einfühlungsvermögen und Freundlichkeit aufweisen sollte. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die psychische Belastbarkeit, denn man wird in dem Beruf ständig mit menschlichem Leid und Trauer konfrontiert und muss hier Privates vom Beruflichen trennen können. Gelangt man in brenzliche Situationen, sollte man immer lösungsorientiert arbeiten, aber auch schnelle Entscheidungen treffen können. Um dem Podcast ein rundes Ende zu geben, dachte ich mir, fragen wir Margret nochmal, was ihr besonders an dem Beruf der Ärztin gefällt oder was eher nicht. Im Anschluss auf Margrets Antwort werde ich dann nochmal auf die meiner Meinung nach größten Vor-, aber auch Nachteile des Berufes eingehen.
Das hat schon eine hohe soziale Anerkennung tatsächlich.
Ja.
Da kam letztens drauf, warum machen wir es eigentlich? Du hast schon sehr viel Anerkennung. Ja, also es ist super mit Kindern vereinbar, würde ich inzwischen sagen. Mhm. Ja. Meine Schwester hat 3 Kinder in der Klinik bekommen, die waren alle nicht begeistert, die Kollegin, aber hat einfach 1, 2, 3 Kinder nacheinander in ihrer Klinikzeit bekommen, die ist Internistin und ist jetzt im UKE geblieben zum Beispiel. Es gibt so, was mir so gut gefällt, es gibt so viele Nischen. Oh, ich könnte jetzt nochmal umsatteln auf Pet, Audiologie, eine Freundin von mir sitzt im Gesundheitsamt, was mir gefällt, so vielseitig ist. Ja.
Ja.
Ja, ja. Und das wird eigentlich immer gebraucht.
Ja.
Was natürlich stört, ist, dass du einfach verdienst sehr gutes Geld, aber es ist eben nach oben gedeckelt. Du kannst, ist immer deine persönliche Arbeit gebunden. Also du machst selber einen Konzern auf oder hast irgendwie eine Praxisklinik oder irgendwas. Ja, aber die Vielseitigkeit eigentlich.
Ja.
Und eben auch die Anerkennung und das, du hast sehr viel, du musst Menschen mögen. Du hast auch immer wieder Menschen, wo du denkst, was macht der jetzt da? Also, du musst dich auf Menschen einstellen können.
Mhm.
Also auf Querbeet und ja, wirklich von alles, sagen wir mal, vom Müllmann bis hin zum Vorstandsvorsitzenden haben wir alle in der Praxis. Jetzt mal wir eine Kassenpraxis, aber wir nehmen auch alle dran.
Ja.
Und du hast wirklich, wir haben auch viel Asylbewerber vor 5 Jahren gehabt, auf Patienten eben mit Dolmetscher, also querbeet durch die Gesellschaft. Mhm. Du verlierst eigentlich die Bodenhaftung dadurch nicht so sehr. Ja,
ja, und gibt es auch irgendwas, was dir nicht so gut gefällt?
Ja, schon der Zeitdruck, also in der Praxis, also wenn so ein voller, normaler Praxis, da hast du schon ganz schön, Leute wollen nicht warten. Dann kommt ein Notfall, kommt ein Telefonat und du hast einen Tag, würde man Termintaktung eine halbe Stunde machen. Was macht natürlich nicht, ja?
Ja.
Also Taktung, ich habe eine Taktung von 15 Minuten, das ist schon viel. Niki hat eine viel kürzere Taktung. Und wenn irgendwas schief läuft, geht dein Plan durcheinander. Und dann hast du den ganzen Vormittag, es gibt auch mal Wartezeiten von 1 Stunde für Patienten. Ja. Das stresst mich sehr. Niki kann das besser. Und auch in letzter Zeit manchmal die Angst, was zu übersehen. Gerade bei Tumoren. Dieses Gefühl, da passt irgendwas nicht. Kannst du nicht jeden ins MRT schicken? Je älter ich werde, diese Angst, was zu übersehen.
Nach den Informationen, die wir alle in diesem Podcast gesammelt haben, würde ich mich Margret da auf jeden Fall anschließen. Nachteilig zu bewerten ist meiner Meinung nach die tägliche Konfrontation mit vielen Schicksalsschlägen, die es einem schwierig machen, den Ausgleich zwischen Privat- und Arbeitsleben zu schaffen, da die Verarbeitung von zum Beispiel Tod von Menschen unter der eigenen Verantwortung liegt. Bezogen auf das Studium ist natürlich auch der viele Lernstoff und die lange Ausbildungszeit negativ zu bewerten. Jedoch denke ich, dass dies besonders wichtig ist bei der Verantwortung, die man dann schlussendlich auch trägt. Für mich hingegen überwiegen eindeutig die Vorteile. Zum einen ist auf jeden Fall die Jobsicherheit gegeben, da der zunehmende Fortschritt und die zunehmende Zahl älterer Menschen häufigere und aufwendigere Behandlungen mit sich bringen. Zudem handelt es sich um einen sehr vielseitigen Beruf, der verschiedene Spezialisierungen für unterschiedliche Interessen bietet. Denn die insgesamt 33 verschiedenen Facharztausbildungen lassen Raum für individuelle Interessen und Stärken. Der wichtigste Punkt ist natürlich aber der Kontakt mit Menschen und die Unterstützung und Hilfe, die man ihnen bieten kann. Man lernt so viele verschiedene Menschen kennen, die man alle durch ihre Krankheiten begleitet und lernt dadurch auch noch die eigene Gesundheit mehr zu schätzen. Wie auch schon gesagt, überwiegen für mich hier eindeutig die Vorteile. Da es sich um einen sehr abwechslungsreichen Beruf handelt, bei dem man auf jeden Fall etwas Sinnvolles tut und Menschen unterstützt und hilft. So, und ich denke, das ist ein ganz gutes Schlusswort, um diese Podcast-Folge zu beenden. Wir können auf jeden Fall alle sagen, dass wir aus dieser Podcast-Folge einiges gelernt haben und ich hoffe, dass ihr so wie ich eurer Berufswahl einen Schritt näher gekommen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.